Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Wenn es nach mir ginge, würde ich den Januar ganz aus dem Kalender streichen und stattdessen einen zusätzlichen Juli einführen.
Und mit diesen Worten von Roald Dahl begrüßen wir Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. An meiner Seite, deren Stimme Sie gerade schon gehört haben, ist Katja Schneider.
Hallo.
Mein Name ist Frank Menden und willst du anfangen? Soll ich anfangen, Katja?
Nee, du kannst gerne den Start machen.
Dann mache ich den Start. Und wie bei unserem beliebten Abendbrot starte ich mit einem Krimi. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Es ist kein astreiner Krimi. Steht zwar Thriller drauf, aber ich finde, Hard Girls von J. Robert Lennon, im Sokamp Verlag erschienen, ist irgendwie eine ziemlich bunte Mischung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich lasse mich ja sehr, sehr gerne von Büchern ein bisschen überraschen, gerade wenn sie so ausgetretene Genrepfade verlassen. Und das ist mit diesem Buch hervorragend gelungen. Es geht um zwei Schwestern, um Jane und Lila. Das sind zweieigige Zwillinge und die haben nach jahrelanger Funkstille, im Rückblick erklärt sich, warum das so war, machen sie sich auf die gemeinsame Suche nach ihrer ebenfalls vor sehr langer Zeit verschwundenen Mutter. Und was sie da alles zutage fördern, das hat tatsächlich die Zutaten eines Thrillers. Es ist aber gleichzeitig auch so eine richtige Road Novel. Ein Buch über Mütter und Töchter, ein Buch über Schwestern, über die Fallstricke in Familien. Und es ist auch ein ziemlich knallharter Spionageroman. Und das klingt jetzt vielleicht nach einer merkwürdigen, kruden Mischung. Aber das Buch schafft es tatsächlich, dass man das nicht mehr aus der Hand legen will. Es hat so einen lakonischen Humor, ist ein wahrer Face-Turner, nein, ein Page-Turner, das ist richtig. Und wie gesagt, also Sie müssen zumindest mal reingucken, weil ich habe selten so eine wirklich fesselnde, spannende, dramatische Geschichte gelesen, die dazu noch so überrascht und vor allem, weil es wirklich alles miteinander vermengt und das hervorragend gelingt.
Das klingt wunderbar, muss ich auf jeden Fall auch mal reingucken.
Musst du reingucken, das Cover finde ich ist doch auch sehr schön, oder? Das passt auch zum Sommer.
Ja, total.
Also wie Roald Dahl schon sagt, ne, der Juli sollte doppelt sein, also mit diesem Buch verlängern wir den Juli auf jeden Fall.
Ja, mein Buch spielt, glaube ich, auch im Sommer auf jeden Fall.
Ein wunderbares Cover.
Es hat mich sofort angesprochen, ich habe sofort identifiziert, das ist New York City. Und es ist von einer österreichischen Autorin, die ja schon einige Bücher geschrieben hat, von der du auch schon einige kennst.
Ja, ich habe, Marlene Strewitz ist, glaube ich, bekannt geworden, vor allem durch das literarische Quartett vor Ur-Urzeiten, Frau Löffler hatte es vorgestellt und dann hat sich der Herr Reich-Ranitzky darüber wahnsinnig aufgeregt, weil es ja eigentlich nur um Frauensachen in diesem Buch ging.
Schrecklich.
Ganz schrecklich, ja. Und das war das Buch, das ich damals gelesen habe, das hat mich schwer beeindruckt und ich habe fast alles von ihr tatsächlich gelesen und mein größter Schatz ist ein Buch, das es nicht mehr gibt, denn sie hat auch mal eine Persiflage auf diese Heftchenromane geschrieben, ne? Und zwar einen Bergroman, der heißt dann auch Lisas Liebe ist in drei quietschbunten Farben aufgeteilt in so einem Plastikschuber auch und das war herrlich, auch mit Zeichnungen und Fotos, also falls Sie irgendwie das noch antiquarisch bekommen sollten, zugreifen. Aber ich will dir nicht vorgreifen, du sollst erzählen jetzt.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Aber du bist offenbar auf jeden Fall ein größerer Marlene Strerowitz-Experte, als ich es bin. Ich habe noch nie etwas von ihr gelesen, aber das Thema New York hat mich einfach schon überzeugt. Es geht um Nina, das ist eine ältere Lyrikerin aus Wien, die für ein Gastsemester nicht zum ersten Mal in New York City weilt. Und sie liebt die Stadt, sie hat da einige Bekanntschaften und freut sich auch darauf. Aber ja, ich habe immer das Gefühl, New York City, das ist immer so ein glamouröser Ort und eigentlich sind da auch einfach viele Schaben und komische Wohnungen, komisch gelegen oder merkwürdig verwinkelt, abgeranzt. Und ja, sie wird natürlich vom Institut, von der Universität untergebracht. Und ja, das ist ganz okay im 10. Stock eines Gebäudes, aber naja, sie beschließt auf jeden Fall nur kalte Gerichte zu verzehren und verlebt dann nun ihren ihren Alltag, könnte man sagen. Sie besucht natürlich alte Bekannte, macht neue Bekanntschaften und denkt viel an das Leben, das sie auf der anderen Seite des Ozeans zurückgelassen hat. Sie hat eine halberwachsene Tochter, einen Ex-Partner, eine Liebschaft und alles, ja, drängt sich immer wieder in ihre Gedanken. Und die Tochter ist übergelaufen zum Feind, zum Ex-Partner, der offenbar immer wieder Lügen erzählt. Also es ist nicht einfach. Und trotzdem erscheint es dann doch vor dessen, was gerade in den USA passiert, dann doch wieder ganz leicht, weil da spitzt sich die Situation so langsam zu. Es ist 2024.
Oh, sehr aktuell.
Trump ist schon, man merkt schon, da, er hat viel hinterlassen und könnte noch einmal an die Macht kommen und ja, wie sich die Lage zuspitzen könnte. Kultur, Gesellschaft, Gesundheit, all diese Grundthemen, und wir wissen ja, was in den USA passiert, schwappt auch gerne einmal rüber zu uns. Und ja, es ist ein sehr prophetisches Buch. Es ist super witzig geschrieben.
Das finde ich, macht sie eh. Ich finde, sie hat immer so einen ganz wunderbaren, sehr österreichischen Witz.
Ja, auf jeden Fall. Und sie ist offenbar eine Meisterin des Halbsatzes. Ich muss erst mal gucken, so hoch, am Anfang denkt man, huch, da hört auf einmal der Satz auf, aber dann liest man sich da ganz schnell rein. Und ja, ich weiß jetzt schon, dass Lisas Liebe auf jeden Fall auf meinem Must-Read-Stapel landen wird.
Unbedingt. Und Verführung solltest du lesen.
Ja,
das lohnt sich sehr, ja. Stimmt, wir bleiben aber in Amerika und mit einem Buch, was mich ähnlich überrascht hat wie die Hard Girls, das vorangegangen, was ich vorgestellt habe, nämlich Auf der Kippe von Emma Petty. Emma Petty sagte mir nichts, eine Journalistin, und ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht. Es geht um Annie. Annie hat sich ihr Leben eigentlich ziemlich anders vorgestellt. Ne? Sie wollte eine große Dramatikerin werden, wollte den Pulitzer-Preis gewinnen. Sie hat auch ein ganz vielversprechendes erstes Stück geschrieben, wurde hochgelobt, und dann passierte nichts. Das Geld wurde knapp, Kompromisse sind gemacht worden, dann hat man natürlich immer weiter gearbeitet, die Notizbücher blieben leer. Der Ehemann, der mittlerweile in ihren Weg kreuzte, Dom heißt er, ist ein Schauspieler, der wartet aber auch seit Ewigkeiten auf den Durchbruch, hangelt sich von Vorsprechen zu Vorsprechen. Und als Annie jetzt schwanger ist, sind das natürlich nicht die besten Voraussetzungen, mein Kind zur Welt zu bringen. Und sie steht also nun relativ hochschwanger bei IKEA in Portland. Es ist wahnsinnig heiß. Die Verkäuferin ist nur mäßig gewillt zu helfen. Und dann ist auch noch das gewünschte Babybett offensichtlich ausverkauft. Und dann, als schon wirklich Annie denkt, jetzt reicht's mir aber auch, dann beginnt die Erde zu beben. Und das seit Jahren angekündigte, seit Jahrzehnten eigentlich befürchtete große Erdbeben verwüstet eigentlich die komplette Westküste der USA. Und wie durch ein Wunder überlebt Annie. Und sie kennt nur noch ein Ziel. Sie muss ihren Mann finden. Und während sie durch das zerstörte Portland irrt, Fremdenhilfe, Selberhilfe erfährt, da lässt sie so ihr Leben Revue passieren, versucht im Angesicht dieses ganzen Schreckens für ihr Kind zu überleben. Und wenn sie jetzt schon denken, oh Gott, was hat denn der Herr Menden dafür eine schwere Kost irgendwie ausgegraben? Tja, dann kann ich nur sagen, da sind sehr, sehr viele Themen drin. Das ist ein sehr ernsthaftes Buch. Aber es hat auch einen wahnsinnigen, unerschrockenen Witz. Und das ist vor allem, finde ich, so eine Protagonistin, die einen sofort hat. Und es ist ein so ungewöhnliches Setting und so ein ungewöhnlicher Debütroman und völlig unbeachtet, ist bei Piper erschienen. Und ich hatte auch überlegt, kann ganz blöd sein, kann aber auch großartig sein. Und lustigerweise hatte ich jetzt ein Treffen mit so ein paar anderen BuchhändlerInnen, und die alle auch vollkommen begeistert waren von diesem Buch, weil sie sagten, es ist so anders und man erwartet es nicht, wenn man liest, oh Gott, schwangere Frau, große Katastrophe, oh Gott, was soll das werden? Und dann haben sie auch gesagt, es ist so ein großartiger Roman, weil der so anders ist, als man denkt.
Und auch interessant, eine Frau, die über Frauenthemen schreibt, und offenbar ist es auch etwas für Männer.
Unbedingt auch was für Männer. Ich finde, es ist ein absolutes Unisex-Büro. Und ich würde noch kurz gerne noch sagen, wer es übersetzt hat. Das geht ja gerne auch immer so ein bisschen verloren. Übersetzt hat es, oh Gott, jetzt muss ich noch schnell das Buch aufschlagen. Das wollen wir jetzt hier doch unbedingt. Übersetzt hat es Stephanie Jacobs aus dem Englischen. So.
Sehr gut. Ich mache weiter natürlich mit einem Kinderbuch. Passend zum Juli nennt es sich Das beste Versteck des Sommers und jede Menge Himbeereis.
Schon gekauft.
Von Nora Hoch. Und ja, das Buch ist vollgepackt mit Eis. Also während des Lesens möchte man die ganze Zeit Eis schlecken. Also man sollte immer einen kleinen bis größeren Vorrat im Eisfach parat haben oder nach jedem Kapitel einmal zur Eisdiele um die Ecke laufen. Es geht um eine ältere Dame, Rosa. Die wird so langsam mit dem Alter so ein bisschen tüdelig. Und ja, sie lebt noch allein in ihrer Wohnung, aber die wimmelt vor Post-its von ihrer Tochter geschrieben, was sie unbedingt nicht vergessen soll. Mhm. Jeden Samstag einkaufen, Portemonnaie nicht vergessen, Schlüssel nicht vergessen, sich was zu essen machen und solche Sachen. Und sie hat auch tatkräftige Unterstützung von ihren beiden Enkelinnen, Ada und Rike. Und ja, wie es so ist, dass man die täglichen Sachen vergisst, erinnert sie sich dafür umso besser an ihre Kindheit in Italien, als Kind einer Familie mit einer Eisdiele. Und sie erzählt immer mal wieder von einem Himbeereis. Also sie hat selber auch Eiskreationen sich überlegt und ja, dieses Himbeereis, aber sie kriegt die Zubereitung nicht mehr so richtig zusammen. Und ja, Ada überlegt sich, wie es denn wäre, wenn sie einfach dorthin fahren würden. Eine Zugfahrt und dann nach Italien auf den Spuren der Kindheit. Und ja, die Mutter von Ada und Rike ist natürlich nicht so richtig begeistert, weil so richtig verlassen kann man sich ja auf Rosa offenbar nicht mehr. Aber in einer quasi Nacht- und Nebelaktion geht es auf eine Reise. Und ja, die ist schon sehr, sehr abenteuerlich. Aber sie schaffen es und werden sich auf die Spuren des Eismachens begeben und natürlich auch nach dem Rezept, nach diesem Himbeereisrezept, das in einem kleinen Heftchen steht, das Rosa irgendwann mal irgendwo versteckt hat. Das muss aber sich noch klären, wo denn dieses Versteck ist. Aber ja, sie wird ein paar Gedankenblitze haben und ja, es ist ein wunderbares, warmherziges, witziges Abenteuer, das, wie gesagt, auf jeden Fall natürlich Lust macht, Eis zu essen und das Thema Demenz ganz wunderbar behandelt. Also kindgerecht, finde ich, und selbst wenn man kein Thema hat in der Familie, kann man es einfach lesen und über Menschen was lernen. Also es ist wirklich ganz toll geschrieben. Es ist ein schweres Thema, was einfach ganz leicht verhandelt wird. Und
ja, das Cover ist einfach auch ganz herrlich.
Irgendwie. Ja, herrlich. Die schlecken nämlich da alle einfach unverschämt 3 Kugeln Eis in einer Waffel.
Mhm. Sehr unverschämt. Jetzt kriege ich auch Lust auf Himbeereis.
Ja, wo kriege ich das?
Mir hat gerade, habe ich noch einen Ohrwurm. Das kennst du nicht, du bist zu jung, aber es gab ein deutsches Lied. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl.
Oh, herrlich.
Herrlich, ja. Ein Text, den man auch nicht vergisst. Hoffmann und Hoffmann haben das gesungen. Aber gut, okay. So viel dazu. Kommen wir jetzt zu einem Buch, also ich lehne mich jetzt, glaube ich, gar nicht so weit aus dem Fenster, weil eigentlich ist unisono in den Feuilletons als auch bei den LeserInnen und BuchhändlerInnen wahnsinnig gefeiert wird, wie eigentlich sonst kaum ein deutschsprachiger Roman in diesem Jahr. Die Rede ist von Schwebende Lasten von Annette Gröschner. Und ich würde jetzt etwas machen, was ich normalerweise nicht mache. Ich lese Ihnen einfach mal etwas vor, weil ich glaube, dann geht es Ihnen so wie mir und allen anderen. Man ist danach einfach verliebt in dieses Buch. Dies ist die Geschichte der Blumenbinderin und Kranfahrerin Hanna Krause. Die 2 Revolutionen, 2 Diktaturen, ein Aufstand, 2 Weltkriege und 2 Niederlagen, 2 Demokratien, den Kaiser und andere Führer, gute und schlechte Zeiten erlebt hat, die bis auf ein paar Monate in Berlin der frühen 1930er Jahre nie aus Magdeburg herauskam, 6 Kinder geboren hat und 2 davon nicht begraben konnte, was ihr nahe ging bis zum Lebensende, die unter einer Kirche verschüttet und jeglicher Güter beraubt wurde, die ihren einbeinigen und im Alter stummen Mann Karl, der nach der Schicht im Stahlwerk in die Kneipe musste, weil er kein Flaschenbier vertrug, und gerne Skat spielte, auf dem Rücken durch die Welt trug und die jede Woche 6 Haufen dreckige Wäsche vor ihren Füßen hatte. Die später, nachdem ihr Blumenladen im Knattergebirge genannten Abendviertel der Stadt längst Geschichte war, von einem Kran in der Halle eines Schwermaschinenbaubetriebes einen guten Überblick auf die Beziehungen der Menschen unter ihr hatte und die rechtzeitig starb, bevor sie die Welt nicht mehr verstand.
Ah, super.
Oder? Ich finde auch, man liest das, ich habe auch gedacht, wow. Das muss ich lesen und ich kann Ihnen sagen, was die erste Seite verspricht, hält der restliche Text. Also ich finde, das ist wirklich unglaublich. Das ist das Porträt einer normalen Frau in einer eher unnormalen Zeit, die durchaus emanzipiert ist, aber doch ganz so ein Produkt ihrer jeweiligen Lebenswelt. Die Blumen sind auch, das ist eine ganz, ganz schöne Szene im Buch, da kommst du zu einer Begegnung mit einem Mann, der einen bestimmten Blumenstrauß haben will. Das ist für sie, wird das so ein Fenster, so ein ganz kleines Fenster in eine andere, in eine ganz kultiviertere Welt, die sie auch immer wieder versucht, sich herbeizuschaffen. Und ich finde, das ist so exemplarisch wie individuell, dieser Roman. Und ich finde einfach, das ist ganz, ganz groß. Und ich finde ja, man sollte so vielen Lobeshilfen durchaus mal misstrauen. Aber ich finde, bei diesem Buch lassen sie das einfach mal, das ganze Misstrauen, weil es stimmt wirklich alles. Es ist ein ganz, ganz großes Buch.
Klingt fantastisch. Mhm. Ist gekauft.
Sehr gut.
Also wird gelesen.
Ja. Gekauft und gelesen. Das ist ja das Ultimo. Oh, jetzt aber, du bist gemein. Erst Himbeereis und jetzt kommt noch sowas Tolles.
Eigentlich hätte ich es andersrum machen.
Ist egal. Hungrig bin ich so oder so wahrscheinlich dann.
Genau, ich habe jetzt noch ein Kochbuch in petto von Yelda Yilmaz. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Sofra, die neue türkische Gemüseküche, erschien im Dumont Verlag. Wenn man Appetit hat, sollte man unbedingt dieses Kochbuch durchblättern. Es sind ganz wunderbare Fotos und ganz einfache, super umsetzbare Rezepte. Man hat total Lust, sofort auf den Markt zu gehen, sich seine Lieblingsgemüsesorten zusammenzusammeln und dann durchs Buch zu blättern und zu denken, was mache ich denn da Schönes draus? Ich finde, jede Seite hat etwas im Petto, dass man denkt, wow, das möchte ich jetzt bitte sofort essen.
Und wunderschöne Fotos, ja.
Ja, und es ist nicht nur Gemüseküche, sondern es ist auch vegane Küche. Da wird zum Beispiel mit veganem Feta gearbeitet. Wenn man denkt, naja, vegan möchte ich jetzt wirklich nicht, dann nimmt man halt den normalen
Feta.
Genau. Aber es ist wirklich ein ganz herrliches Buch für den Sommer. Und manchmal hat man so guten Vorsatz, jetzt möchte ich mal mehr Gemüse essen. Dann ist das das richtige Buch. Und die Autorin ist studierte Fotografin und Foodstylistin. Sie hat schon einige Kochbücher zusammen mit anderen AutorInnen herausgebracht. Und ich finde, jedes macht großen Appetit.
Also, ich finde das erste, nee, erst die Gemüseküche, dann das Himbeereis.
Ja, ah, perfekt.
Herrlich. So, bevor ich jetzt meinen Magen zu laut knurrt, fragen Sie sich bestimmt, Moment, ist da nicht irgendetwas vergessen worden? Und Sie haben recht, natürlich, unser Stories Must Read im Juli fehlt noch. Und das kommt jetzt. Der Roman beginnt alltäglich. Eine junge Mutter bietet dem in ihrer Wohnung arbeitenden Handwerker einen Kaffee und Kekse an. Der einjährige Sohn wuselt um sie herum und Naomi, so heißt die Frau, die junge Frau, versucht ihr Unbehagen gegenüber dem freundlichen und dem kleinen Uri sehr zugewandten Mann zu überspielen. Tja, und dann ist es auch schon passiert. In einem unbeobachteten Augenblick hat Uri den Hammer des arabischen Arbeiters, deswegen auch so ein bisschen das Unbehagen der jungen Frau, vom Balkon gestoßen. Und ein sich auf der Straße befindender Jugendlicher wird von ihnen erschlagen. Und man kann sich vorstellen, dass da schnell die Emotionen hochkochen. Man wird von einem Attentat wird geredet, der Mann wird verhaftet. Und Naomi löst das Missverständnis nicht sofort auf, aber nach ein paar Tagen stellt sich dann doch der Polizei. Aber da sind die Schuldgefühle nicht mehr wegzukriegen. Und auch nachdem die Familie etwas überstürzt nach Lagos umzieht, kommen sie alle nicht zur Ruhe. Der neue Roman von Aylit Gundagoschen beginnt so. Ungebetene Gäste heißt er, im Kein und Aber Verlag erschienen, übersetzt von Ruth Achlama. Und das ist ein so eindringlicher und mit psychologischem Geschick geschriebener Roman, der so eine Gemengelage aus Schuld, Mitgefühl, unausgesprochenen Geheimnissen und bewusstem Wegsehen vor den Konsequenzen des eigenen Handelns schreibt. Ich finde, man beginnt dieses Buch und kann es nicht weglegen, weil es ist wie so ein Krimi. Unglaublich stringent erzählt irgendwie und zeigt einfach auch, wie Lügen und wenn sie auch noch so gut gemeint sind, wie sie unser aller Leben prägen und auch zu zerstören imstande sind. Ne? Und selbst in bester Absicht ausgeführte Handlungen können verheerende Folgen haben. Also ich finde, das ist beeindruckend, nachdenklich stimmen und ein sehr, sehr verdientes Must-Read. Also ich glaube, das wird wirklich alle Leute, die das in die Hand nehmen und lesen werden, sich mit diesem Buch beschäftigen und darüber reden und es auf jeden Fall auch verschlingen wie nichts anderes.
Klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr typischen Sujet von der Autorin.
Das stimmt. Moralische. Also, ja, moralische Grenzfälle irgendwie, das kann sie ja, also Löwen wecken ist ja, glaube ich, eins unserer aller Lieblingsbücher. Ich mochte auch Eine Nacht Markowitz gerne, ich mochte auch Die Lügnerin gerne oder auch Wo der Wolf wohnt. Oder Wo der Wolf lauert, heißt es. Also große Empfehlungen vom Stories-Team. Sie finden es wie üblich in der Wand neben unseren schmackhaften Weinen. Und ich hoffe, wir haben Ihnen jetzt ein bisschen Lust gemacht. Es sind 7 Bücher geworden, also eins mehr als sonst. Aber wir haben ja eingangs von Roald Dahl gehört, dass der Juli doppelt genommen werden sollte. Und deswegen haben Sie auch ja doppelt so viel Zeit zum Lesen.
Ja, und zum Eisessen und Kochen.
Oh, Eisessen und Kochen. Katja, hast du noch, was machst du? Was ist dein liebstes Ding, was du im Sommer machst?
Zur Duwe-Elbe fahren und schwimmen.
Oh, herrlich.
Ja. Und du?
Zum großen See fahren und dort schwimmen.
Also auf jeden Fall Wasser.
Auf jeden Fall Wasser. Ich finde, je heißer es wird, desto mehr Wasser braucht man innen und außen.
Perfekt.
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer.
Ja, wir uns auch.
Wir uns auch, natürlich. Kommen Sie vorbei. Es ist Klima. Anlagen gekühlt bei uns und es gibt auch sehr viele kühle, schmackhafte Getränke. Wir können die Himbeer-Cassis-Limonade sehr empfehlen übrigens. Ja, und dann bleibt uns nur zu sagen, kommen Sie gut durch den Sommer und wir freuen uns, dass Sie uns im August dann wieder zuhören werden. Und zwar ist das dann am 3.8.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.